Ja, von meiner Seite auch einen recht guten Morgen. Ganz liebe Grüße von Ute, meiner Frau. Der geht soweit gut. Bin ich gefragt worden, ob sie gut geht. Ich brauche den Beamer heute nicht. Ich habe mich entschlossen, ohne Beamer zu arbeiten heute. Aber wir haben hier noch einen Pflegesohn, einen 14-jährigen Pflegesohn in der Pubertät und geistig leicht behindert. Da ist es nicht immer ganz einfach. Ja, vorweg, ich habe hinten einiges an Marmelade stehen, die ich wieder zum Mitnehmen. Und zwar, die hat Ute gestern extra gemacht. Für jedes Ehepaar, für jeden Ledigen hier dürfte das ausgehen, dass er ein Glas mitnimmt. Und zwar ganz bewusst auch mit oben mit Herzen drauf. In 2 Tagen ist Valentinstag. Noch eine Ankündigung. Manche werden es schon im Rundbrief gelesen haben, der Ende Januar gekommen ist. Freiheit in Christus. Hier geht es darum, und dieser Kurs ist ausschließlich nur für Christen. Und zwar geht es darum, wir Christen, wir haben festgestellt, dass die meisten Christen mit Rucksäcken rumlaufen und nicht wirklich frei sind. Und genau um das geht es, dass wir die Freiheit in Christus erlangen. Die Rucksäcke ablegen. Das, was uns belastet von der Vergangenheit, was wir in der Gegenwart aufgeladen haben, was eigentlich Christus längstens für uns getragen hat. Ich habe hinten ein paar Einladungen hingelegt. Ich habe auch ein paar Rundbriefe hinten hingelegt. Am 6. Mai feiern wir als CFA, christliche Familienarbeit, das 20-jährige Bestehen in der Kirschblütenhalle in Schappen. Einladungen kommen dann noch extra. Die sind gerade am Werden. Ich war geneigt, meinen Predigttext umzuschmeißen, als du von Hiob vorgelesen hast. Da habe ich gedacht, soll ich jetzt über Johannes predigen? Über Johannes 15? Bitte?
Das war nicht Absicht.
Nein, das macht überhaupt nichts. Aber ich habe mir doch dann gedacht, nein, ich bleibe beim Predigttext. Nicht, weil ich das andere nicht... Das hätte ich sogar da gehabt, habe ich festgestellt. Aber weil eben in 2 Tagen Valentinstag ist und da werden unheimlich viele Blumen verschenkt. Wir machen das bewusst nicht an Valentinstag. Und da gedenkt man an die Ehe und an das, naja, ihr wisst es alles selber. Und so habe ich mir gedacht, ich möchte diese Predigt überschreiben. Ehe, Familie finde ich gut. Ich möchte noch beten mit uns. Vater im Himmel, und ich möchte dir danken, dass du Ehe gewollt hast, dass du Familie gewollt hast. Und ich möchte darum bitten, dass du unsere Herzen aufschließt, dass wir dich wahrnehmen, dass wir das für uns erkennen, was für uns wichtig ist. Hab Dank dafür, dass du jetzt gegenwärtig bist, mitten unter uns. Amen. Ja, wie schon gesagt, in 2 Tagen ist Valentinstag. Und aus der Tradition heraus verschenkt man Blumen oder ähnliches. Und deswegen eine Umfrage in Deutschland vor 7 Jahren hat ergeben, unter Jugendlichen, dass ca. 74% aller Jugendliche Ehe und Familie für wichtig erachten. Soweit die Umfrage. Doch das hört sich ganz gut an. Ich finde es auch super, dass so viele Jugendliche Ehe und Familie super finden und gut finden. Aber in der Praxis sieht es oft ganz, ganz anders aus. Ich denke an einen Urlaub in Kärnten. Wir standen vorm Schaufenster vor einem Fotograf, haben ein schönes Hochzeitsbild bewundert. Dann kam die Fotografin heraus und meinte, ja, ein schönes Brautpaar. War wirklich schön, meint sie. Aber dieses Bild wird nicht mehr abgeholt. Die sind bereits geschieden. Das ist unsere Praxis heute in unserer Welt. Und leider sehr oft auch in unseren Gemeinden. Es ist kaum noch ein Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. Geschieden wird da und dort. Was bekommen unsere Kinder mit von uns Älteren? Wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet. Meine Frau und ich sage meistens, wenn ich das sage, sage ich mit der gleichen Frau. Muss man heute schon fast dazu sagen. Ja? Wir lesen in der Bibel auch von Scheidung und von Trennung, aber auf einer ganz anderen Ebene. Da steht nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 1, 3 bis 6, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Das war eine Scheidung zwischen Tag und Nacht. Und dann gab es noch eine Scheidung, nämlich zwischen den Festen, zwischen Wasser und dem Wasser drüber. Auch das sagte Gott, das war gut, diese Scheidung. Aber er sagte nichts, dass es gut sei, dass wir Menschen uns scheiden lassen. Da heißt es im 1. Buch Mose, Kapitel 1, 26 und 27, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, uns in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles kriechende Tier, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Und hier heißt es in Mehrzahl. Vorher heißt Gott machte, Gott sprach. Und bei Menschen heißt, lasset uns Menschen machen. Ist uns das schon mal aufgefallen? Wenn wir diesen Schöpfungsbericht lesen, dass es plötzlich heißt, lasset uns. Gott spricht hier in Mehrzahl. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Die alle waren dabei, als der Mensch geschaffen wurde. In Mehrzahl getagt. Es war ihm ein Anliegen. Warum? Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott hat Gemeinschaft. Das hat uns Jesus sehr deutlich im Neuen Testament rübergebracht und gerade im Johannesevangelium kommt es sehr deutlich rüber, wo Jesus sagt, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Oder der Vater in mir und ich im Vater, eine tiefere Gemeinschaft gibt es nicht. Und deswegen möchte Gott auch, dass wir als Menschen Gemeinschaft haben. Und die tiefste Gemeinschaft, die wir haben können, die gibt es in der Ehe, wenn sie funktioniert. Eine tiefere Gemeinschaft gibt es nicht. Und Vers 18 heißt, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will eine Hilfe machen, die ihm entspricht. All die Tiere waren ihm nicht gleich. Aber es war Gott ein Anliegen, dem Menschen etwas Gleiches zu schaffen. Und so hat Familie immer mit Mann und Frau zu tun. Und wenn wir das hebräische Wort nehmen, wie es da übersetzt, also vom Hebräischen her, dann heißt es, er schuf einen Mann und eine Männin. So können wir das vom Hebräischen rüberbringen in das Deutsche. Mann, Männin. Und da kommt etwas sehr Wichtiges rüber. Dass Gott Mann und Frau auf gleicher Ebene geschaffen hat. Nicht die Frau etwas drunter. Auch wenn es in unserer Gesellschaft hier lang so gelebt wurde. Und wir kennen es in der arabischen Welt, da ist es heute noch so. Noch ein bisschen krasser, da ist die Frau, naja, sie zählt nicht viel. Nein, in einer guten Ehe gibt es kein Oben und unten, sondern Ehepartner sind eine Einheit. Und als solches müssen sie auch in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden, als Einheit. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da kommt es wieder raus. Ordnet euch einander unter. Ich weiß, dass vielfach betont wird, der Mann ist das Haupt und die Frau hat dem Mann zu gehorchen. Und all die anderen Verse hat man weggelassen. Das heißt, die Ehebeziehung muss stimmen. Wenn diese Achse schief ist, dann hat auch alles andere ein Achter. Ein Fahrrad mit einem Achter vorne kann ich sehr schwer lenken. Muss ich gut festhalten, damit es nicht aus der Spur kommt. Aber in einer guten Ehe gibt es Harmonie. Da komme ich nicht so leicht aus der Spur. Die Voraussetzung für eine gute Familie ist eine gute Ehe. Die Voraussetzung für eine gute Ehe ist eine gute Beziehung zu meinem Schöpfer. Zwei wichtige Voraussetzungen. Gute Familie braucht eine gute Ehe. Wir können den Kindern noch so viel erzählen, was gut und richtig ist. Sie werden doch das machen, was wir ihnen vorleben. Weil unser Leben spricht wesentlich lauter als das, was wir sagen. Ich weiß, wir haben mit unseren Pflegekindern 8 Kinder. Warum darfst du das und ich darf das nicht? Wir kennen diese Sätze. Die Voraussetzung für eine gute Ehe ist eine gute Beziehung zu unserem Schöpfer. Je näher der Einzelne Gott ist, umso näher stehen wir auch dem Partner nahe. Stellen wir uns ein Dreieck vor. Basis, oben Gott, Mensch, Mensch. Oder wir können auch sagen, Ego, Ego. Mann-Ego, Frau-Ego. Und die zwei Ego kommen jetzt zusammen als Paar. Und wenn sie lernen, gemeinsam Gott näher zu kommen, kommen sie automatisch auch näher zu Gott. Epheser 5, 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ich weiß, dass das heute ein ganz heikles Thema ist, über Ehe, über Familie zu reden. Dieses Thema wird heute ungeheuer viel diskutiert. Und ich gerade deswegen habe ich den Eindruck, es ist so ungeheuer wichtig, dass wir klare Prioritäten und klare Normen haben. Wir brauchen Richtlinien. Und diese Richtlinie gibt uns das Wort Gottes. Ich sehe das Wort Gottes nicht als Gesetz. Du musst nicht. Nein. Das Wort Gottes ist dieser Liebesbrief Gottes an dich und an mich, der nicht Vorschriften macht, sondern sagt, komm mein Kind, ich helfe dir, in meine Nähe zu kommen. Und dann wirst du sehen, je näher du bei mir bist, umso mehr wird dein Leben positiv gelingen. Ich sehe das Wort Gottes als Treppengeländer. Ein Treppengeländer schützt mich, dass ich abstürze. Ein Treppengeländer hilft mir, dass ich mich hochziehen kann, wenn ich nicht mehr richtig gehen kann. Ein Treppengeländer grenzt auch ab. Und die Abgrenzung ist ganz wichtig. Und wenn wir das Wort Gottes so verwenden, dann schützen wir uns, dass wir eben nicht in den Sumpf der weltlichen Unmoral reinkommen, wo alle möglichen Formen des Zusammenlebens heute möglich sind. Und es wird uns vorgegaukelt, dass alles gleich und gut ist wie die Ehe. So eine Lüge. Es gibt nichts Besseres und keinen besseren Halt als eine gute Ehe. Wer Ehe zerstört, der zerstört Gesellschaft. Und das muss uns klar sein. Wer Familie zerstört im Ursprung, wie sie Gott gedacht hat, der zerstört unsere Kultur und unser Zusammenleben. Warum wurde Sodom und Gomorra ausgelöscht? Ihr kennt wahrscheinlich Geschichte alle. Im Alten Testament nachzulesen, im ersten Buch Mose. Hier ging es um sexuelle Unmoral. Und Gott kann sowas nicht dulden. Und deswegen wurden die Städte und die Gegend vernichtet. Und Geschwister, wenn ich in unsere Welt hineinschaue, dann sehe ich genau diese Unmoral wieder. Vielleicht noch da und dort etwas stärker. Das heißt, das Kommen Jesu steht bald vor der Tür. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Gott sagt ein eindeutiges Nein zu solchem Verhalten. Und wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, wir können hier nicht mitschwimmen mit der Welt. Unmöglich. Geht nicht. Wir müssen hier Nein sagen. Wir müssen unsere Kinder heute schützen, denn was teilweise in den Schulen heute schon abläuft und weitergegeben wird, na, da fehlen mir oft die Worte. Ich möchte heute auch nicht über Ehescheidung und Wiederverheirat reden und Freundschaft mit Ungläubigen, das wäre alles ein extra Kapitel, wo man auch im Einzelfall behutsam mit den Menschen arbeiten muss. Sondern die Frage ist vielmehr, was hat sich Gott dabei gedacht, als er die Krone der Schöpfung schuf nach seinem Bild? Was hat sich Gott dabei gedacht? Was heißt hier nach seinem Bild? Sieht Gott so aus wie du, wie ich? Vielleicht nicht äußerlich. Aber uns muss es bewusst sein, wenn wir in das Gesicht eines von Geschwistern hineinschauen, dann schauen wir Gott an, weil Gott in diesem Menschen wohnt. Aber könnte es sein, dass Gott gar nicht das Äußere gemeint hat, sondern eher die Wesenszüge, die er hat, dass er uns so ähnlich geschaffen hat, in den Wesenszügen? Und diese Wesenszüge sind beim Sündenfall weitgehend kaputt gegangen. Und durch Christus, der uns erlöst hat, ist es wieder möglich, diese Wesenszüge mehr und mehr für uns zu gewinnen. Was soll nun von den Wesenszügen Gottes in einer Ehe sichtbar werden? Gott ist Einheit. Vater, Sohn, ich kann diese Einheit nicht zertrennen. Unmöglich. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Auch hier wieder von den Wesenszügen her. Genau so soll Mann und Frau eine unzertrennbare Einheit sein. In dieser Einheit soll dem Schöpfer Gott ganz fest verwurzelt sein. Nur durch diesen Halt in Jesus, in diesem Schöpfer Gott, in dieser Einheit, in diesen tiefen Dimensionen ist es möglich, diese Einheit nach außen zu bringen. Hoffnung für alle schreibt im 1. Buch Mose 2, Vers 24 so. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Leben. Ich finde das super übersetzt. Eins sein mit Leib und Leben. Leib und Seele. Enger geht's nicht. Nicht hier ist der Mann, der macht seinen Weg. Hier ist die Frau, sie macht auch ihren Weg und sie leben so nebeneinander und dazwischen sind die Kinder. Das ist keine Einheit. Sondern wenn es hier heißt mit Leib und Seele, dann ist es eine ganz tiefe Verbundenheit. Mit Einssein, mit Leib und Seele, mit allem, was ich bin und habe. Darum wird ein Mann und eine Frau zusammengefügt, vom Hebräischen her können wir hier wieder sagen, zusammengeleimt oder zusammengeklebt, damit sie eins sind. Zusammen. Ich habe vom Beruf her Tischler gelernt und ich habe noch Handarbeit gelernt, wirklich das Holz gerade zu hobeln mit einer sogenannten Raubank. Und dann musste das ganz genau gerade im Winkel sein und dann wurde es zusammengeleimt. Und wenn das richtig gemacht wurde, dann hat die Leimfuge so gut gehalten, dass wenn man das Holz auseinanderbricht, das woanders gebrochen ist als an dieser Leimfuge. Ist auch heute noch, wenn was zusammengeleimt ist, darf es nicht an der Leimfuge direkt brechen. Ich habe hier, habe ich das jetzt vergessen? Nein, habe ich nicht. Ich habe hier auch was mitgebracht. Zwei Blätter, die ich zusammengeklebt habe. Einfach mit so einem Klebestift. Eigentlich nichts Besonderes. Gibt es bessere Klebestifte oder bessere Kleber. Aber wenn ich jetzt hergehe und das auseinanderreiße, ihr seht schon, was passiert. Bitte? Es hinterlässt Flecken, genau. Bei dem einen blau, bei dem anderen gelb. Genau das passiert bei einer Ehescheidung. Es hinterlässt Spuren, ob ich will oder nicht will. Es ist so. Vielleicht sieht man äußerlich nichts, aber die Seele blutet. Und die blutet nicht nur ein Jahr. Die blutet nicht nur zwei Jahre. Nein, ich kann vieles drüber schütten, dass man das gar nicht mehr merkt. Aber sehr oft sind es Jahrzehnte. Was könnte uns Gott noch gleich machen? Oder was für Eigenschaften hat Gott noch? Gott ist Friede. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere eure Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in eurem Leib, und seid dankbar. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Und Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist, und das ist ein Vers, wahrscheinlich kennen viele ihn auswendig, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Aus der Einheit entspringt Friede. Und göttlicher Friede bringt Ordnung. Und aus der Ordnung kommt Ruhe. Aus all dem erwächst eine Geborgenheit, in der man sich gegenseitig fallen lassen kann und aufgefangen wird. Gott ist treu. Wir können uns absolut auf seine Zusagen verlassen. Gottes Treue gibt uns Mut, uns ganz auf ihn zu verlassen. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn ich nicht dazu stehe. Er steht dazu, absolut verlässlich. Wie sieht es mit meiner Treue aus? Kann sich meine Frau auf meine Treue verlassen? Und umgekehrt natürlich genauso. Die Treue ist das Band, das die Ehe umschließt. Als Zeichen, ich habe jetzt heute keinen Ring, tragen wir einen Ring. Ich arbeite noch sehr viel auf unserer Baustelle. Da darf ich gar keinen Ring tragen. Vergesse ich dann sonntags sehr oft. Aber es sind Äußerlichkeiten. Die Treue muss sich im Herzen abspielen. Ich kann noch so viele Ringe tragen und kann untreu sein. Sondern es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Lass ich mich von dieser Treue Gottes anstecken? Nicht nur eine begrenzte Zeit. Heute wird ja sehr oft gesagt, naja, Ehe auf Zeit. Ja, Treue auf Zeit. Ist ja ein Witz. Wenn Gott mit uns so umfahren würde, ja gut, euch bin ich jetzt mal treu, vielleicht, oh, sagen wir mal 30 Jahre und dann ist meine Treue weg. Wäre es stark. Aber ich kann mich auf die Treue Gottes verlassen. Und ich hoffe, ihr könnt euch in der Treue auf euren Partner verlassen. Treue halten heißt, ich kann mich absolut auf meinen Partner verlassen. Auch wenn er alleine unterwegs ist. Auch wenn er alleine am Computer sitzt, nachts. Dann macht er eben nicht gewisse Seiten auf, wie es sehr häufig der Fall ist. Oder dann schaut er eben am Handy nicht die gewisse Seiten an. Es ist ja heute alles so wahnsinnig einfach gemacht worden. Nein, Treue heißt, ich lasse diese Dinge zu, weil ich meine Frau weil ich meinen Ehemann liebe. Das passt eben nicht zur Treue, wenn ich Heimlichkeiten habe. Der Bund und jeder Bundesschluss im Alten wie im Neuen Testament wurde mit einem Opfer besiegelt. Der neue Bund durch Jesus Christus am Kreuz, das größte Opfer, das es je gab. Der Ehebund ist auch ein Bund. Und was wurde da geopfert? Mein Ich. In der Ehe heißt es nicht mehr ich, sondern wir. Wir haben entschieden. Wir machen das. Das heißt, es muss vorher durchgesprochen werden. Es braucht Kommunikation. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, da singt er das so: gut, dass wir einander haben. Und das bezieht er wirklich auf seine Ehe. Gut, dass wir einander haben. Und ich hoffe, dass das auch in euren Ehen so ist. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir uns aufeinander verlassen können. Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Auch hier wieder. Kein Unterschied. Gleich. Ordnet euch einander unter. Wie so ein zwei Zahnräder. Wenn die Zahnräder nur sich berühren, werden die zwei Zahnräder nichts erreichen. Aber wenn sie ineinander greifen, dann können sie Gewaltiges in Bewegung setzen. Früher bei den alten Uhren, da konnte man das noch besser beobachten, was die alles in Bewegung setzen konnten. Und die Zahnräder laufen gleich schnell. Es geht nicht, dass das eine schneller ist. Was hat sich Gott gedacht, als er die Ehe geschaffen hat? Eine wunderschöne, von Liebe getragene Einheit, die bis in den Tod hält und Gott und die Eigenschaften Gottes widerspiegelt. In dieser Einheit wissen sich Kinder getragen, angenommen und aufgefangen. Trotz Versagen, trotz Fehlentscheidungen. Wir sind Menschen, wir machen das. Wir machen Fehler. Wir machen Fehlentscheidungen. Wir werden aneinander schuldig. Aber sie erleben auch Vergebung, Versöhnung und immer wieder ein Angenommenwerden. So dürfen wir jeden Tag neu mit dieser Liebe Gottes in den Tag gehen, aus seiner Barmherzigkeit leben, aus seiner Vergebung leben. Nur so werden wir die Liebe Gottes und die Beständigkeit in unserer Ehe erlangen und weitergeben können. Echte Liebe ist von äußeren Umständen unabhängig. Echte Liebe ist von äußeren Umständen unabhängig. Echte Liebe kennt kein Ausgrenzen. Echte Liebe ist unparteiisch. Das können wir an der Liebe Jesu sehen. Christus eifert um die Gemeinde. Eiferst du um deine Frau? Ich bin sicher, wenn wir Männer nach diesem Vorbild Jesu unsere Ehe leben, nach dieser ureigentlichen Ordnung, dann werden wir nie Probleme haben wegen Ehescheidung, weil sie sich getragen und geliebt wissen. Noch drei Grundpfeiler einer guten Ehe. Der erste Grundpfeiler ist das Vertrauen. Es ist gut zu wissen, ich kann mich auf meinen Partner verlassen. Das stärkt, das motiviert, das schweißt zusammen, das gibt der Beziehung die nötige Tragkraft. Vertrauen kennt keine Heimlichkeiten. Heimlichkeiten zerstören Liebesbeziehungen. Vertrauen stärkt die Liebe zueinander. Der zweite Grundpfeiler ist die Vergebung. Auch in einer guten Ehe, in einer harmonischen Ehe, wird es Auseinandersetzungen geben. Also wer behauptet, in seiner Ehe noch nie gestritten zu haben oder noch nie eine Auseinandersetzung gehabt haben, das nehme ich dem nicht ab. Da stimmt irgendwas nicht. Aber eben, es gibt diese seelischen Verletzungen. Vergebung heilt, Vergebung rechnet nicht auf noch ab, Vergebung schenkt immer wieder einen Neuanfang. Das durfte Ute und ich immer wieder erleben, all die Jahre hindurch. Vergebung macht, dass wir gemeinsam vorwärts gehen, gemeinsam Entscheidungen treffen, gemeinsam Lösungen finden, auch in Krisensituationen, gemeinsam von der gegenseitigen Vergebung leben. Und der dritte Pfeiler ist Jesus Christus. Wie ich meine, ist das mit der wichtigste, die wichtigste Voraussetzung, damit eine tragfähige Ehe auch werden kann. Durch Jesus bekommen wir die Kraft, die Freude zur Vergebung. Weil Jesus uns vergeben hat, durch Jesus können wir vertrauen ohne Angst. Durch Jesus können wir aufeinander zuwachsen. Eine Ehe ohne Jesus ist wie ein Bach ohne Wasser. Und jetzt heißt es für uns als Partner, als Ehe, miteinander statt gegeneinander. Vertrauen statt Misstrauen. Annahme statt Ablehnung. Und das dürfen wir jeden Tag üben. Amen. Thank you.